Schön, dass ihr heute alle da seid und wie es der Apostel Paulus in seinen Briefen auch immer so schön schreibt, möchte ich euch als allererstes sagen, Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ganz genau. Timo hat seine Predigt vor ein paar Wochen über das Thema Anbetung ja mit einer tollen Geschichte über das Gebetsleben seiner Kinder begonnen. Und weil Geschichten über Kinder eigentlich immer ein super Einstieg in alle möglichen Themen sind, möchte ich meine Predigt heute eigentlich genauso beginnen. Also mit einer Geschichte über meine Kinder, nicht über seine. Jeder mag Kinder. Also denkt man zumindest, wenn man selber welche hat. Wobei man auch nicht Mann sagen soll, wenn man ich meint. Also ich denke das. Unser ältester Sohn Jost hat einen immer wiederkehrenden Gebetsrefrain. Meistens vor dem Essen, aber auch sonst gerne, der in etwa so geht. Also nachdem für die ganzen schönen Sachen und manchmal auch für die nicht so schönen Sachen des Tages gedankt wurde, endet das Gebet meistens mit und bitte mach auch, dass das Essen schmeckt. Amen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gebetsanliegen keinen Affront gegen die Kochkünste meiner Frau darstellt, sondern vielmehr einfach nur ein Ausdruck des kindlichen Urvertrauens in die Allmacht unseres Gottes und Schöpfers ist. Jeder isst gerne leckeres Essen, unterstelle ich jetzt hier einfach mal. Warum nicht dafür beten? Es ist die tiefe Gewissheit, dass es da jemanden gibt, dem man all seine Hoffnungen und Wünsche mitteilen kann und der da ist. Und seien sie auch so banal, wie jetzt zum Beispiel einfach der Wunsch nach kulinarischer Zufriedenheit. Also ich kann mich sowieso, ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht, nicht an ein einziges Kindergebet erinnern, wo ich jetzt im Nachhinein gesagt hätte, boah, das kann man jetzt theologisch nicht so stehen lassen. Fällt mir keins ein. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir werden sollen wie die Kinder. Solchen gehört das Reich Gottes. Die Kommunikation mit Gott ist aber natürlich keine Einbahnstraße. Es geht ja nicht immer nur darum, dass wir auf ihn zukommen und ihn um bestimmte Sachen bitten, die wir jetzt vielleicht gerne hätten. Wie ist es um uns generell bestellt, wenn sich die Richtung des Gesprächs ändert? Wenn nicht wir zu Gott sprechen, sondern er zu uns. Ein lieber Gott, mach doch bitte, dass das und das heute passiert, ist ja schnell gesagt. Aber was ist, wenn Gott auf uns zutritt und sagt, lieber Benjamin, mach du doch mal bitte Folgendes. Bin ich hier bereit, wirklich bedingungslos zu folgen? Bin ich bereit, alles stehen und liegen zu lassen und mich eventuell dann sogar zum Gespött meiner Mitmenschen zu machen? Wie wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal Anfang 20 wäre und schon einen relativ guten Plan davon hätte, wie mein Leben jetzt so weiterlaufen soll, vielleicht auch schon wüsste, wen ich ganz nett finde, würde ich dann in Sachen Familienplanung gerne mit Hosea tauschen? Oder geht es mir mehr darum, dass ich meine eigenen Wünsche verwirkliche und durchdrücke? Genau. Und daher trägt meine heutige Predigt den Titel Vater, wie soll ich dir eigentlich dienen? Oder wie wir im Ruhrpott sagen würden, Herr, sag mal, was willst du eigentlich von mich? Diese Frage nach dem Dienen bzw. dem Dienst für unseren Herrn ist ja eine Frage, die mich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt hat. Und ich bin mir sicher, dass sie mir von Gott jetzt nicht nur speziell für diese Predigt aufs Herz gelegt wurde, sondern vor allem, um mich persönlich jetzt noch ordentlich zu schleifen, weil ich da auch noch lange nicht am Ziel bin und nicht nur in dieser Angelegenheit immer noch regelmäßig versage. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der sich diese Frage nach dem Dienst hier schon mal gestellt hat. Und deswegen wollte ich da heute gerne mit euch drüber reden. Also, wie kann ich Gott dienen? Was soll ich für ihn tun? Und das ist ja eine wichtige Frage, was wir für Gott tun sollen. Auch zu wissen, wo unser Platz in seinem Plan, in seiner Gemeinde, aber auch unter den Menschen ist. Denn wir wollen ja hier schon sein Reich bauen. Wenn ich das jetzt mal so auf mich beziehe, ich habe hier in der Kleiderkammer mitgearbeitet oder tue es noch. Ich habe mich in der Jugendarbeit als Jugendleiter engagiert. Ich habe Kinderarbeit gemacht, also nicht das Verbotene, wo ich Kinder für mich arbeiten lasse, sondern Kinderstunde. Und versuche die Frage nach dem eigenen Platz und des Dienens auch immer wieder neu vor Gott zu bringen. Dass ich zum Beispiel heute als Jugendleiter mitarbeite, bedeutet ja nicht, dass ich in 4 Monaten da immer noch bin. Wir müssen offen für Gottes Pläne sein und seine Pläne sind so viel höher als unsere. Und unser Werk in seinem Plan ist nicht statisch. Ein Leben mit Gott ist und bleibt spannend und ein Abenteuer. Und es ist schön, dass wir hier in der Gemeinde so viele Ranger haben, denn die lieben das Abenteuer. Dass es bei weitem aber jetzt nicht nur darum geht, was wir tun, sehen wir in einer Geschichte aus dem 1. Buch Samuel, die ich einmal kurz vorlesen möchte, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Es geht um die Geschichte, wie Samuel nach Bethlehem kommt, um David zum König zu salben, nachdem Saul in Ungnade gefallen ist. Samuel tat, wie der Herr ihm gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt, gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Entschuldigung. Gerade von dem letzten Vers, also ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an, habe ich nicht nur einen immer wiederkehrenden Ohrwurm, seit meine Kinder im Auto sehr viel Danny Platt gehört haben, sondern man sieht daran auch in absoluter Klarheit den Maßstab Gottes zur Beurteilung des Menschen und dessen, was wir tun. Wir Menschen beurteilen ja sehr gerne und vor allem auch leichtfertig nach dem, was wir sehen oder auch nur meinen, was wir sehen. Vielleicht haben wir es auch nur gehört, aber dann nicht mal selbst, sondern der Bekannte von einer Nachbarin hat da letztens irgendwas mitbekommen. Und das dient uns ganz oft schon dazu, irgendwelche Sachen zu beurteilen. Wir blicken darauf, wie Leute aussehen, was sie anhaben, was sie geleistet haben. Wir beachten gesellschaftliche Konventionen und das alles zu unterschiedlichen Zeiten dann auch noch einem anderen Ideal oder Trend folgend. Also was gestern hübsch war, ist morgen dann vielleicht schon hässlich und übermorgen ist es irrelevant und 20 Jahre später ist es wieder modern und man denkt sich, oje, oje. Also unser menschlicher Maßstab ist unstetig und im Prinzip von Grund auf falsch. Der Herr sieht was ganz anderes an. Der Herr schaut auf unser Herz. Der Herr sieht alles, was uns bewegt und was uns wichtig ist, was wirklich in unserem tiefsten Inneren ist. Das ist ja was wir den Menschen überhaupt nicht ansehen können. Die können uns ja was vorspielen und meistens sogar ziemlich einfach. Wir können den Menschen immer nur vor den Kopf schauen und der kann dann im Endeffekt sogar eine Maske sein. Aber Gott können wir nichts vorspielen. Dem Gott, der in Jeremia von sich sagt: Ich, der Herr, bin es, der die Herzen erforscht und die Nieren prüft. Und wie wichtig Gott, gerade unser Herz ist, können wir sehen, wenn wir mit offenen Augen selbst nur einmal ganz kurz die Bibel überfliegen. Zur Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir aus Interesse mal eine Handkonkordanz geschnappt. Also es war wirklich eine kleine, so dick. Und habe geguckt, was steht da drin zum Thema Herz. Und ich habe mir den Spaß erlaubt und die Stellen nachgezählt. Es waren 143. Gott ist unser Herz absolut wichtig. Es ist wichtiger als alles andere, was wir besitzen und ihm sonst geben könnten. Und genauso wichtig sollte es auch für uns sein. Und das steht auch in der Bibel. Im Buch der Sprüche steht, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Aus dem Herzen geht das Leben aus. Und wer ist das Leben? Wer sagt von sich, er ist das Leben? Richtig. Steht da groß an der Wand. Jesus Christus, sein Name sei verherrlicht. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und aus dem Herzen glauben wir zur Gerechtigkeit. Aus dem Herzen entspringt unser Glaube und aus ihm kommt das wahre Leben. Es ist unter keinen Umständen ausreichend, dass wir das Wunder der Menschwerdung Gottes und auch seine Auferstehung nach dem Tod am Kreuz einfach nur intellektuell erfassen, weil wir alles so ganz schlaue Typen sind. Wir müssen seine Gnade in unserem Herzen annehmen. Und aus diesem Herzen kommt jede einzelne Motivation, die hinter unserem Streben und Handeln alltäglich steht. Der Herr Jesus hat ja in der Bibel bewusst an vielen Stellen die Auseinandersetzung mit den Pharisäern gesucht. Und was war dabei jedes Mal der Hauptpunkt seiner Kritik? Ja, all diese Begegnungen lassen sich darauf herunterbrechen, dass er sagt, ihr seid Heuchler. Er kritisiert ihre Herzenshaltung. Er sagt ihnen, hey Leute, ihr seid Schauspieler. Ihr spielt den Menschen nur was vor. Ihr tut so, als wärt ihr die frommsten Diener Gottes, aber in euch, in eurem Herzen, sieht es ganz anders aus. Es geht Gott um unser Herz. Und die Pharisäer waren damals ja schon, sagen wir mal, eine ganz gut angesehene Gruppe innerhalb des Judentums. Der Name Pharisäer bedeutet übersetzt ja Abgesonderte und sie haben sich mit großem Eifer um die Einhaltung der Gebote bemüht. In der Erwartung des versprochenen Erlösers. Aber als er dann vor ihnen stand, konfrontierte er sie mit ihrer Herzenshaltung und sie erkannten ihn nicht. Ihr Herz war so zugemüllt, dass sie den, auf den sie ihr Leben lang gewartet haben, nicht erkannten, als er direkt vor ihnen stand. Es ging ihnen zu sehr um den Dienst an sich und das, was sie davon haben, als um die Liebe zu Gott und den Menschen. Und deshalb müssen wir auch wachsam sein und dass Gott wirklich ernsthaft und immer wieder darum bitten, dass wir davor bewahrt werden, einen solchen Weg der lieblosen Gesetzlichkeit einzuschlagen. Und sowas passiert ja nicht absichtlich. Also niemand steht morgens auf, guckt aus dem Fenster, sagt, schön, die Sonne scheint, oh, die Vögel zwitschern, heute möchte ich wie ein Pharisäer werden. Das macht keiner, aber trotzdem besteht die Gefahr. Und daher möchte ich unser Gott, den Herrn, wirklich bitten, dass er uns vor einem solchen Wandel bewahrt. Denn es ist immer noch so, wir sind Menschen, wir sind fehlbar. Und wir wissen, was das menschliche Denken alles beeinflussen kann. Und ich möchte auch bitten, dass es uns allen stets wichtiger ist, was Gott von uns denkt, als das, was die Menschen von uns denken. Dass unsere Gottesfurcht stets größer sein möge als die Menschenfurcht. Dass es uns egal ist, was die Welt über uns sagt, solange wir Gott mit ganzem Herzen dienen und ihn verherrlichen. Gott können wir nichts vormachen. Er kennt uns sogar besser als wir selbst. Und als wir es auch jemals tun werden. Wir sind nämlich ziemliche Meister darin, dass wir uns selbst belügen. Vor allem, wenn es uns dazu dient, was wir jetzt gerade so wollen. Also nicht, was Gott von uns will, sondern wie wir uns jetzt zum Beispiel den Tag vorgestellt haben. Wenn wir das erreichen können, dadurch, dass wir uns selber ein bisschen was vorspielen, machen wir das gerne und bereitwillig. Wir lassen uns blenden, so oft es geht. Und das passiert in unserem Bibeltext ja sogar dem großen Propheten Samuel. Also Gott sagt zu ihm, pass mal auf, lieber Samuel, du gehst da jetzt hin und dann zeige ich dir, wen du salben sollst. Und dann kommt da ein recht hübscher, großer, junger Mann um die Ecke und Samuel denkt sich, ja, Der ist es. Der sieht so aus, wie ich mir das vorstelle. Aber Gott sagt ja, nee, Samuel, ich sagte, wen ich erwählt habe. Du siehst nur den äußeren Schein. Ich schaue in das Herz. Es kommt wirklich auf das Herz der Menschen an und nicht darauf, wie wir uns nach außen hin verkaufen. Wir können uns unser Herz als einen Baum vorstellen, an dem die Früchte unseres Lebens wachsen, und zwar die guten genauso wie die schlechten. Das sagt auch der Herr Jesus im Matthäusevangelium. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon das Herz voll ist, davon redet unser Mund. Und hier haben wir wirklich was, wo wir uns jeden Tag prüfen können. Was habe ich zum Beispiel heute wieder Unnützes geredet? Und wo habe ich vielleicht Gott verherrlicht? Und auch hier muss ich zugeben, dass ich ziemlich oft versage. Aber das Schöne ist, ich kann sagen, danke Gott, dass ich ein begnadigter Versager bin. Zurück auf die Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Also die ganze Geschichte, das ist schon heftig. Also er bezichtigt die Pharisäer in der Öffentlichkeit vor dem Volk der Heuchelei. Er zeigt auf sie und sagt den Menschen, sie sollen nicht auf sie hören. Sie dienen dem Herrn aus der falschen Herzenshaltung heraus. Es geht ihnen nur um die eigene Machtposition, um deren Erhalt und den eigenen Vorteil. Es seien blinde Führer der Blinden, die gemeinsam in die Grube fallen werden. Und er wendet das Wort direkt an sie und sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die, die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Er sagt ihnen, sie verbauen durch ihre Heuchelei nicht nur den eigenen Weg zu Gott, sondern darüber hinaus hindern sie noch andere Menschen daran, zu ihm zu finden. Jesus greift hier die geistige Elite des damaligen Israels direkt und vor aller Augen und Ohren an. Und das Coole dabei ist, er hat recht. Natürlich hat er recht, er ist Jesus. Gelobt sei sein Name. Und in all diesen Reden Jesu an die Pharisäer sehen wir in absoluter Klarheit, worauf es Gott wirklich ankommt. Es geht ihm, wie bereits mehrfach erwähnt, um unser Herz. Wir sollen nicht so tun, als wären wir besonders fromm oder Wert darauf legen, dass andere uns dabei zusehen, wie wir vielleicht bestimmte Dinge tun, um ein bisschen Anerkennung von den Menschen zu bekommen. Wir sollen unser Herz ganz auf Gott ausrichten. Das Schöne ist, dass wir auch dafür Beispiele in der Bibel finden. Und wenn wir diese suchen, warum nehmen wir nicht gleich das Beste, weil Vollkommene? Und das ist unser Herr Jesus Christus. Wenn du wissen möchtest, wie du Gott dienen sollst und mit welcher Gesinnung, dann liest doch heute Nachmittag einmal das Markus-Evangelium. Hier wird Jesus als der vollkommene Knecht Gottes beschrieben, und die Schlüsselverse sind in meinen Augen Markus 10, 44 und 45. Und wer von euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kam nicht auf die Welt, um hier eine irdische Herrschaft aufzubauen und sich von seiner Schöpfung anbeten zu lassen, obwohl er natürlich jedes Recht dazu gehabt hätte. Er ist der Schöpfer der Welt, also wenn nicht er, wer dann? Er hat hier in vollkommener Selbstlosigkeit gedient, und zwar bis zum Tod am Kreuz, einzig und allein zur Verherrlichung Gottes. Er suchte nicht die eigene Ehre, die er für die Wunder, die er getan hat, ja auf jeden Fall auch hätte bekommen können, und war einfach nur gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Was für ein Vorbild für unseren Dienst und unser Herz. Und den direkten Kontrast zwischen der Lehre Jesu und jener der Pharisäer können wir in dem bekannten Gespräch über das größte Gebot sehen. Die Pharisäer kommen auf Jesus zu und wollen ihm eine Falle stellen, indem sie ihm eine Frage stellen, welches denn nun das größte Gesetz Gottes sei. Das Interessante ist, sie benutzen hier Gottes Wort aus niederen und unlauteren Motiven, um einen vermeintlichen Widersacher vor Gericht zu bringen. Sie missbrauchen hier Gottes Wort gegen Gott. Und der Herr Jesus, was macht er? Er erklärt die gesamte Schrift anhand von zwei Versen aus den Büchern Mose, indem er einfach darauf verweist, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und sich daraus die gesamten restlichen Gebote ergeben. Denn wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, so sind wir froh, seinen Willen zu tun. Und dieser Wille findet nun mal Ausdruck in der Schrift. Und wir sind froh, ihm von ganzem Herzen zu dienen. Gott hat uns bereits das Kostbarste gegeben, was er uns überhaupt geben könnte, seinen Sohn Jesus Christus. Und deshalb ist es an uns, ihm auch das Kostbarste zu geben, was wir geben können. Und das ist unser Herz und unsere Zeit. Unsere Zeit, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um ihm immer mehr Raum in unserem Leben zu geben. Und unser Herz, damit wir seinem herrlichen Sohn immer ähnlicher werden können. Dadurch, dass Gott in unserem Herzen wirkt und regiert. Die Frage nach dem Dienst ist also in letzter Konsequenz erst einmal die Frage nach dem Warum und gar nicht nach dem Wie. Was ist die eigentliche Motivation, warum ich etwas tue? Und hier ist auch die Unterscheidung zwischen einfachen Werken und Früchten unseres Glaubens oder unseres Herzens. Also gute Werke kann ich auch aus schlechten Motiven tun, ohne dass diese von den Menschen als solche erkannt werden. Für die Menschen bleiben sie augenscheinlich erstmal gute Werke. Ich könnte so zum Beispiel bei der Arbeit, also ich arbeite hier in Leer in einem ganz netten Baumarkt, vielleicht einem älteren Kunden helfen, seine Säcke Blumenerde mit ins Auto zu laden. Wenn ich das jetzt aber auch nur tue, weil ich darauf spekuliere, vielleicht noch ein kleines Trinkgeld oder so zu bekommen, ist dieses eigentlich gute Werk der Hilfe nichts wert, weil Gott ja meine innere Herzenshaltung beurteilt und nicht den äußeren Schein, den ich mache. Die anderen stehen da rum und sagen, boah, Benjamin, der ist so nett, der hilft so gerne. Aber in mir drin wird's ja ganz anders aussehen. Helfe ich aber, weil ich aus dem tiefsten meines Inneren den unhaltbaren Drang verspüre, Gott und meinen Mitmenschen zu dienen, damit diese dann an meinen Werken die Liebe und Gnade Gottes sehen, dann können wir in der Tat von einer Frucht des Herzens sprechen, an der Gott dann auch Wohlgefallen finden kann. Und darum sollte diese Frage nach der Motivation, warum wir Sachen tun, stets wichtig für uns sein. Kommt unsere Freude aus der Gabe, die wir zum Dienen erhalten haben? Oder ist sie im Geber begründet? Ist der Herr die alleinige Quelle unserer Freude? Und wenn Letzteres zutrifft, dann können wir auch jederzeit loslassen und dem Ruf des Herrn alle Zeit an jeden Ort folgen. Wir dürfen nicht Gefahr laufen, hier Ursache und Wirkung zu verwechseln. Das hat mich ein bisschen an diesen Witz erinnert, wo der Mann zum Arzt kommt und sagt, Herr Doktor, ich habe ein Problem, wenn ich hier drücke, tut das weh, aber wenn ich hier drücke, tut das auch weh und hier tut das auch weh, was könnte das sein? Und dann sagt der Arzt, Ihre Hand ist gebrochen. Also verwechseln wir nicht Ursache und Wirkung. Ein weiteres unglaublich lehrreiches Vorbild, und Vorbilder sind ja eigentlich immer besser als Negativbeispiele, in dieser Sache ist für mich Johannes der Täufer. Nach einem Streitgespräch zwischen seinen Jüngern und einem anderen Juden kommen diese zu ihm und sagen, hey Johannes, hast du schon gehört? Dieser Mann, den du da letztens getauft hast, Jesus, der tauft jetzt selber und alle gehen nur noch zu ihm. Und Johannes könnte jetzt natürlich auf zwei verschiedene Arten reagieren. Er könnte sich komplett echauffieren und ausrasten und sagen, was, so dankt er mir das? Will er mir jetzt auch noch die Jünger wegnehmen? Hab ich irgendwas verbrochen, dass ich sowas verdient habe? Herr, warum lässt du das zu? Was ist da los? Tut er aber nicht. Johannes richtet das Wort an seine Jünger und redet zu ihnen und sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und ich bin, wenn ich das lese, jedes Mal überwältigt von der Demut, die man hier aus den Worten des Johannes liest. Was für ein Beispiel. Und aus diesem Beispiel lassen sich 3 kurze Richtlinien dazu ableiten, wie wir dienen sollen. Erstens, jeder Dienst ist nur Gnade von Gott. Zweitens, wenn der Dienst zu Ende ist, bleibt die Freude am Herrn und nicht die Trauer über den Verlust der Gabe. Und drittens, wir sollen in Demut und völlig ohne Eitelkeit dienen. Zuerstens, genau wie das Leben, ist auch jede Gabe, die Gott uns schenkt, einfach pure Gnade. Wir haben nicht eine Sache davon verdient, geschweige denn überhaupt einen Anspruch darauf. Es ist uns vom Himmel gegeben. Und so sollen wir mit diesem Dienst noch umgehen. Unsere Freude soll einzig und allein im Herrn begründet sein. Er ist der Quell unserer Freude. Berauschen wir uns nicht an unseren Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, sondern sagen Gott allezeit Dank dafür, dass er uns diese Talente anvertraut hat, um sein Reich zu bauen. Wir sollen diese zu seiner Herrlichkeit einsetzen, nicht um der eigenen Eitelkeit zu schmeicheln oder vielleicht sogar eigene Ziele zu verfolgen. Der Freund des Bräutigams ist nicht traurig, dass er die Braut nicht heiratet, sondern er freut sich, die Stimme des Bräutigams zu hören. Und wir sollen wirklich in voller Demut unseren Dienst verrichten. Wir nehmen uns oft viel zu ernst, anstatt Jesus den Raum in uns zu geben, den er verdient hat. Der alte Benjamin muss raus, damit Christus regiert, und zwar uneingeschränkt. Und das sagt Johannes hier. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Johannes verliert hier nicht ein Wort der Trauer, sondern wir hören einfach nur vollkommene Freude über die Erfüllung des Dienstes für seinen Herrn. Es schwingt keine gekränkte Eitelkeit hier mit über die schwindende Bedeutung der eigenen Person. Kein, jetzt habe ich so viel Arbeit investiert und jetzt wird mir das einfach genommen und Jesus macht das jetzt weiter. Wir hören nur vollkommene Freude über den wachsenden Einfluss des Christus. Bitten wir doch auch darum, dass ein solches Wort wirklich groß wird in unseren Herzen, dass wir nach verrichtetem Werk voller Freude einfach nur bekennen können. Wir sind unnütze Knechte und haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Dass wir uns nicht an liebgewonnene Gewohnheiten klammern, weil sie uns vielleicht Vorteile bringen oder wir uns schon so eine Art Wohlfühlzone darum gebaut haben. Jesus muss wachsen, wir müssen abnehmen. Und wenn wir dieses Prinzip der Gnade des Dienstes verinnerlicht haben, können wir, wenn ein uns liebgewonnener Dienst endet, voller Freude und vielleicht genau wie Hiob sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und uns dann auf ein neues Abenteuer mit Gott freuen. Denn ein Leben mit Gott bleibt, wie bereits vorher schon erwähnt, spannend und voller Abenteuer, auch wenn ein liebgewonnener Dienst endet. Das ist übrigens jetzt kein Versprechen, dass es uns dabei immer gut gehen wird. Das steht auch nirgendwo in der Bibel. Aber wir können darauf vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Gott ist der Herr und ihm gebührt alle Ehre. Alle Ehre. Uns kein Stück. Lass Christus wirklich groß in uns werden, damit er groß wird vor den Menschen. Vor allem vor den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Lass uns ein Licht sein in der Welt und durch die Werke wandeln, die Gott uns in Christus schon bereitet hat. Wir müssen nichts tun. Es ist alles Gnade. Und zwar zu seiner Ehre, zur Ehre des Namens, der da an der Wand steht. Jetzt und bis ans Ende der Welt, wo auch immer er dich vielleicht morgen zum Dienst beruft. Halleluja, gelobt sei Gott. Lasst uns noch beten. Herr, wir danken dir so sehr, dass wir Gefäße sein dürfen, Herr. Wir müssen nichts aus uns heraus selber schaffen, weil du hast alles schon bereitet. Hilf uns, dass wir demütig wirklich vor dir stehen und sagen können, Herr, wir sind deine Knechte, benutze du uns, so wie du es brauchst, zu deiner Herrlichkeit. Das wollen wir wirklich tun, Herr, dass wir dein Reich bauen und alles, was wir tun, dir zur Ehre gereicht. Hab Dank. Amen.